Ich will den zweiten Abschnitt über Nehemia unter die Überschrift stellen: Wer mit Gott lebt, kennt auch Schwierigkeiten. Nehemia hat ja, wie wir letztes Mal gesehen haben, sehr zielstrebig und kompromisslos angefangen, sich auf den Wiederaufbau der zerstörten Stadt Jerusalem und für das Wohl des Volkes Gottes einzusetzen. Und solcher kompromissloser Einsatz für die Sache Gottes kann nicht ohne Widerspruch bleiben. Im Alten und im Neuen Testament wird vielfach darauf hingewiesen, und auch die Erfahrung von Juden und Christen durch die Jahrhunderte zeigt, wo konsequent für die Sache Gottes gearbeitet wird, da kommt es notwendigerweise zum Widerstand. Und Paulus kann es sogar als besondere Gnade Gottes bezeichnen, dass in unserem Christenleben auch Leiden da sind. In Philipper 1, 29 schreibt er: Denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubt, sondern auch um seinetwillen leidet. Deutlich wird dann an diesen Stellen auch immer wieder gesagt, von wem solches Leiden verursacht wird. Oft gar nicht von erklärten Gegnern Gottes, sondern von Leuten, die unter einem ganz frommen Deckmäntelchen auftreten. Sie meinen, so heißt es einmal, sie meinen, Gott zu dienen, indem sie euch verfolgen. Das beste Beispiel dafür ist Paulus selber vor seiner Bekehrung. Er war sich absolut sicher, genau und mit ganzem Eifer das zu tun, was Gott von ihm will. Er glaubte, Gott zu ehren, indem er die Christen dem Henker auslieferte. Leider gibt es ja auch innerhalb der christlichen Gemeinde immer wieder viel Uneinigkeit und Streit. Eine echte geistliche Kampfsituation wird sich aber nur dann einstellen, wenn wir Christen im Aufbruch leben. Das heißt, wenn wir das, was wir glauben und bekennen, auch in die Tat umsetzen und auch vor solchen Menschen, die keine Christen sind. Der Teufel macht sich keine großen Gedanken über die Kirche im Allgemeinen, über die, die offiziell zur Kirche gehören. Von dieser Seite bekommt er höchstens noch Unterstützung für seine gotteslästerlichen Umtriebe. Ich möchte nur an dieses Lehrzuchtverfahren erinnern, von dem vielleicht viele von Ihnen in der Zeitung gelesen haben. Es gibt zu viele sogenannte Christen, die der vollen Überzeugung sind: Ich lebe doch ganz gut in dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wie man aufgrund des Glaubens überhaupt jemals Probleme bekommen kann. Und sie halten dann die, die Probleme aufgrund ihres Glaubens bekommen, für Fanatiker. Es geht überhaupt nicht darum, nach Leiden zu suchen oder Leiden künstlich herbeizureden. Ich denke, wir haben allen Grund, dankbar zu sein, dass wir in unserem Land derzeit noch ohne große Schwierigkeiten unseren Glauben leben können. Aber ein solches gutes und ungestörtes Leben ohne Leiden um des Glaubens willen könnte auch die Folge einer halbherzigen Nachfolge Jesu Christi sein. Jeder von uns hat sich da selber zu prüfen, ob er nicht gelegentlich Prüfungen und Schwierigkeiten bewusst ausweicht, anstatt sie mit der Hilfe Jesu durchzustehen. Durch die ganze Geschichte der Bibel und auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch werden Männer und Frauen Gottes, die das Wagnis eingingen und Gott dienten, mit der gleichen Kampfsituation konfrontiert, die auch uns heute zu schaffen macht. Und zwar dann, wenn wir uns in unserer Gesellschaft mit antichristlichen Positionen auseinanderzusetzen haben. Und wie gesagt, solche Leiden braucht man nicht zu suchen. Solche Auseinandersetzung kann sich sehr, sehr schnell, ganz konkret da einstellen, wo Menschen, wie der Nehemia, auch in der Öffentlichkeit für Gottes Ordnungen eintreten und zu Gottes Ordnungen kompromisslos stehen. Ich möchte nur einige Beispiele nennen. Was war das für ein Problem, als sich eine Gruppe christlicher Abgeordneter gegen diese neue Fristenregelung ausgesprochen hat? Diese Leute sind aufgrund ihres Glaubens zu den Ordnungen Gottes gestanden und sie wurden aufs Wüsteste beschimpft. Oder ich denke an viele Kollegen, die mit mir zusammen die Ausbildungen in der Theologie gemacht haben oder jetzt die Vikarsausbildung wie da zum Teil Leute täglich in den Kursen angegriffen werden und in einer Art und Weise behandelt werden, dass sie zum Teil abreißen. Oder ich denke an einen Hamburger Pfarrer, das war, ich denke, letztes Jahr, der eine biblische Botschaft gepredigt hat und den Gemeindeglieder, die gegen diese Botschaft waren, dermaßen bekämpft haben. Sie haben ihm die Fenster in seinem Pfarrhaus eingeworfen und die Reifen seines Autos zerstochen. Nicht irgendwann, sondern 1992 hier bei uns in Deutschland. Immer wenn Satan ein Werk des Heiligen Geistes sieht, wendet er seine ganze Macht dagegen. Und deshalb ist der Gebrauch der Waffenrüstung Gottes, die Paulus im Epheserbrief beschreibt, überhaupt kein überflüssiger Luxus, sondern absolut notwendig für jeden von uns, wenn wir in der Spur Jesu bleiben und am Ziel unseres Glaubens ankommen wollen. Wenn Jesus in uns wohnt und wenn er nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch bestimmen darf, was wir tun und was nicht, dann wird ein Leben zu seiner Ehre dabei herauskommen. Und ein solches Leben zur Ehre Jesu wird den Hass der Menschen auf sich ziehen. Denn den Menschen wird dadurch selber der Abstand von ihrem eigenen, von der Sünde beherrschten Leben ganz deutlich. Johannes weist darauf in seinem Evangelium hin. Er schreibt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das alles werden sie tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Hass und Ablehnung sind für keinen von uns angenehm. Und jeder würde darauf sehr, sehr gerne verzichten. Und Johannes schreibt diese Worte auch nicht so leichtfertig einfach dahin, sondern er schreibt das auf, was er persönlich erfahren hat, was seine eigene Erfahrung ist. Er hat in seinem Leben sehr viel Widerstand erlebt. Er wurde sogar gefangen gesetzt, weil er öffentlich von Jesus weitergesagt hat. Und dann heißt es von ihm und von Petrus, die Apostel gingen fröhlich vom Hohen Rat weg, dass sie würdig gewesen waren, um Jesu willen Schmach zu leiden. Sie waren fröhlich, weil sie um Jesu willen gelitten hatten. Bereitschaft und sogar Freude, um Jesu willen zu leiden, ich denke, an dieser Stelle werden wir nie auslernen. Und es ist sehr, sehr gut, auch in dieser Frage, in dieser wichtigen Frage, Vorbilder zu haben, die diese Schwierigkeiten in ihrem eigenen Leben durchlebt haben und die uns zeigen können, wie das geht. Was Petrus und Johannes damals erfahren haben, das hat lange vor ihnen auch Nehemia ebenfalls durchlebt. Und ich möchte jetzt einen weiteren Abschnitt aus Nehemia lesen. Nehemia 3, Vers 33 bis 4, Vers 12. Nehemia 3, 33 bis 4, 12. Als aber Sanballat, das war einer dieser gegnerischen Statthalter, als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauern hinaufspringt, reißt er sie ein. Höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Astoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf, zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran, da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und streitet für eure Brüder, Söhne und Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunicht gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, arbeiteten so, mit der einen Hand taten sie die Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Der Grund des Widerstandes gegen Nehemia ist zunächst eigentlich überhaupt nicht zu verstehen. Die Feinde ärgern sich, so heißt es einige Mal, sie ärgern sich, weil Nehemia Gutes für Israel wollte. Da kommt einer und will, und das kann ja jeder nachprüfen, und will etwas Gutes für andere erreichen. Er nimmt eigene Nachteile in Kauf, damit es seinen Mitmenschen besser gehen soll. Und das ist der Grund, ihn zu hassen und ihn bis aufs Blut zu bekämpfen. Nehemia war in seiner ganzen positiven Mitmenschenhaltung eine Kriegserklärung gegen die negativen Zustände. Die seitherigen Statthalter dieser Provinz Judäa mussten berechtigt die Angst haben, ihre betrügerischen Machenschaften nicht mehr fortsetzen zu können, weil Nehemia in ihr angestammtes Hoheitsgebiet eingreift. Und das könnte Machtverlust und weniger Möglichkeiten zur Ausbeutung des Volkes bedeuten. Und deshalb der Hass und das Vorgehen gegen Nehemia. Nicht alles Leiden ist Leiden um unseres Glaubens willen. Es geht hier nicht um das Leiden, das einer durchmacht, weil er kein einziges Fettnäpfchen auslässt und überall reintritt. Angesprochen ist hier das Leiden, das uns trifft, wenn wir konsequent das tun, was Gottes Wort sagt und weil wir deshalb auf Widerstand stoßen. Und genau das war bei Nehemia der Fall. Er hat viel Widerstand erfahren müssen auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Spielarten des Widerstandes, die sich vielleicht bis heute in der konkreten Ausformung verändert haben. Sie sind aber in der Zielrichtung ganz genau gleich geblieben und sie verdienen deshalb unsere höchste Aufmerksamkeit, damit uns diese Arten des Widerstandes nicht schaden können. Da waren zunächst Angriffe von außen. Angriffe von Leuten außerhalb der Gemeinde. Anfangs beschränkten sich diese Angriffe auf die Verhöhnung und Verspottung der Israeliten und ihrer Arbeit. Da hatten diese Leute Tag und Nacht gearbeitet und dann dieser Spott, was soll denn diese lächerliche Mauer? Die wird einstürzen, wenn nur ein Fuchs da drauf springt. Solange eine Gemeinschaft von glaubenden Menschen feststeht, solange kann solcher Spott nicht viel ausrichten. Wenn aber sowieso sehr viel Unsicherheit da ist, wie damals in Jerusalem, dann verstärkt solcher Spott die Unsicherheit und die Bereitschaft, die Sache einfach bleiben zu lassen. Gerade der Spott scheint auch in letzter Zeit unter uns wieder ein beliebtes und wirksames Mittel gegenüber den Christen zu sein. Es wird besonders von denen eingesetzt, denen sachliche Argumente gegenüber der Botschaft von Jesus fehlen. Erst letzten Samstag kam im Fernsehprogramm eine Sendung, in der einige Frauen auftraten, die sich selber als neue Hexen bezeichneten. Außer drei Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Bereichen, aus der Geschichte und aus der Soziologie, wurde diesen Hexen auch Bärbel Wilde, eine Pfarrerin aus Lüdenscheid, gegenübergestellt, die sicher vielen von uns auch bekannt ist. Bärbel Wilde hatte in einer ganz, ganz guten und inhaltlich eindeutig biblischen Weise sich an dieser Diskussion beteiligt. Und anstatt dann auf diese guten Argumente einzugehen, kam dann von der Gegenseite sehr schnell der spöttische Einwand: Frau Wilde, Sie sind ja genau wieder so eine Frau, wie die Kirche sie sich wünscht. Ruhig und zurückhaltend, konservativ, und was das Schlimmste ist, Sie nehmen das Wort Gottes ernst. Und mit diesem spöttischen, unsachlichen Einwand, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatte, befand sich Bärbel Wilde bereits in einer bestimmten Schublade, und viele der Zuhörer und Zuschauer im Studio und an den Fernsehschirmen konnten gar nicht mehr vorurteilsfrei das beurteilen, was diese Pfarrerin gesagt hat. Frau Wilde ließ sich glücklicherweise nicht aus der Fassung bringen und hat weiter sehr, sehr gut geantwortet. Eine weniger selbstbewusste und sichere Person hätte das sicher so nicht geschafft. Auch bei Nehemia reicht der Spott nicht aus, damit die Feinde zu ihrem Ziel kommen. Und deshalb planen diese Feinde als Steigerung ihres Angriffs einen kriegerischen Angriff auf Jerusalem. Sie wollen das, was Nehemia und was seine Mitarbeiter erreicht haben, sofort wieder zerstören. Und das mit Gewalt. Ähnliches kennen wir ja aus unserem Jahrhundert aus Ländern wie Russland oder China, wo von Seiten des Staates kirchliche Gebäude zerstört und die Christen jahrelang in Lager eingesperrt wurden. In China und Russland hat diese gewalttätige Art der Christenverfolgung aber genau das Gegenteil von dem erreicht, was die Regierenden wollten. Die Gemeinde wurde nicht ausgerottet, sie ist vielmehr unwahrscheinlich stark angewachsen. Und auch bei Nehemia und Jerusalem schlug der gewalttätige Plan der Gegner fehl. Und deshalb ziehen sie ein weiteres Register ihrer Vernichtungsstrategie. Sanballat, Tobia und Geshem, so hießen diese gegnerischen Statthalter, sie laden Nehemia zu einem Gespräch ein. Das kommt dann in Kapitel 6, Verse 2 und 4. Vordergründig sind sie sehr freundlich, sprechen diese Einladung aus. In Wirklichkeit aber wollen sie ihm eine Falle stellen. Sie wollen ihm Böses zufügen. Sie wollen ihm eine Falle stellen, um ihn für sein großes Werk lahmzulegen. Nehemia weigert sich standhaft, solch ein Gespräch zu führen mit Leuten, die ganz offensichtlich seiner Sache schaden wollen. Solche Gespräche mit diesen Gegnern hätten Nehemia in den Augen seiner eigenen Landsleute sehr schnell unglaubwürdig gemacht. Wie verheerend sich solche Verhandlungen mit dem Gegner für die Gemeinde auswirken können, wird uns ja an der Stasi-Problematik in der ehemaligen DDR mehr als deutlich. Ministerpräsident Stolpe und andere meinten und meinen sogar bis heute, dass es richtig war, mit erklärten Atheisten über Kirchen- und Glaubensfragen zu reden, obwohl von vornherein klar ist, dass diese Leute dem Glauben nur schaden wollen. Die Unsicherheit und das weit verbreitete Misstrauen, die durch solche Gespräche in den Gemeinden entstanden sind, werden die kirchliche Arbeit sicher noch auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus erschweren, wenn nicht ganz unmöglich machen. Die Feinde Nehemias geben nicht auf. Sie wollen unter allen Umständen und mit jedem Mittel zum Ziel kommen. Jerusalem darf nicht aufgebaut werden, dem Volk Gottes darf es nicht gut gehen. Und deshalb versuchen sie es jetzt auf eine andere Art und Weise. Sie versuchen, Uneinigkeit in die Gemeinde hineinzutragen. Sie versuchen, Nehemia zu verleumden und ihn so von seinen Mitarbeitern zu trennen. Ihre Behauptung, Nehemia will vom persischen König abfallen und er will selber König werden. Kapitel 6, Vers 6. Aufgrund der tatsächlichen Ereignisse und auf dem Hintergrund des guten Verhältnisses, das Nehemia zu diesem persischen König hatte, war das ja eine Behauptung, die völlig aus der Luft gegriffen war. Und trotzdem war das eine sehr, sehr gefährliche Behauptung. Sollte der König in Persien das mitbekommen und sogar für wahr halten, dann könnte das das Ende für Nehemias Arbeit und vielleicht sogar das Ende seines Lebens bedeuten. So wirksam sind Verleumdungen auch in unserer Zeit noch. Zu den Problemen von außen kommen für Nehemia noch die Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde. Kapitel 3, Vers 5 heißt es, in dieser Liste, wo die verschiedenen Mitarbeiter aufgezählt werden, die Vornehmen von Tekoa beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Sie wollten sich nicht einfügen und mitarbeiten an diesem großen Werk, das doch nur gelingen konnte, wenn alle mit anpacken. Solche Unlust und solcher Ungehorsam gegenüber dem Nehemia waren sehr ansteckend. Viele andere haben vielleicht auch nicht gern gearbeitet und haben sich durch solchen Ungehorsam von der Arbeit abhalten lassen. Und das kann zum ganz, ganz entscheidenden Hindernis für die gemeinsame Arbeit werden. Wenn unter den Leuten damals und wenn unter uns Christen heute keine überzeugende Einheit da ist, dann wird sich das hundertprozentig negativ auf die Arbeit und auf unsere Motivation für solche Arbeit auswirken. Außerdem ist die Uneinheit unter Christen ein gefundenes Fressen für alle, die dem Christentum kritisch gegenüberstehen. Damals ging es ja nicht um Nehemias Werk, sondern um Gottes Werk, an dem die Israeliten unter Leitung Nehemias mitmachen durften, in einer ganz besonders wichtigen Weise. Unlust diesem Werk gegenüber war also ungehorsam gegenüber Gott. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Christen bei bestimmten Projekten, nicht nur jetzt bei ProChrist, denken, das ist die Sache von einigen wenigen, lass die mal machen, das geht uns ja überhaupt nichts an. Obwohl es doch eigentlich wichtig wäre, dass alle Christen bei den verschiedenen Aktionen mit anpacken und dass wir gemeinsam am Werk Gottes mitarbeiten und zum Gelingen dieses Werkes unseren Teil beitragen. Zu der Uneinigkeit innerhalb der Gemeinde kam erschwerend die Mutlosigkeit im Volk hinzu. Kapitel 4, Vers 4. Das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach. Und der Schutt ist viel zu viel, wir können an der Mauer nicht weiterbauen. An den menschlichen Möglichkeiten gemessen war das sicher wahr. Und auch bei uns heute gibt es sehr vieles, was uns im Blick auf unseren Dienst für Jesus mutlos machen könnte. Etwa die vielen Menschen, die Jesus nicht kennen, die kleine christliche Minderheit, die der großen Mehrheit der Nichtchristen gegenübersteht. Der Spott, der allem entgegengebracht wird, was sich christlich nennt. Oder der Erfolg vieler nichtchristlichen Ideologien oder Religionen. Aber hier sind wir, wie die Leute damals in Jerusalem, nach unserem Vertrauen gefragt. Sehen wir nur auf unsere eigene Schwachheit oder hören dann auf das auf, uns für Jesu Sache einzusetzen? Oder glauben wir, dass es stimmt, was Nehemia in diesem Buch mehrmals ausspricht? Der Herr wird für uns streiten. Der Herr, unser Gott, wird für uns streiten und deshalb wird dieses Werk gelingen. Nicht, weil diese Israeliten so vorbildlich waren, sondern weil Gott dieses Werk zu einem guten Ende bringt. Nehemia hatte sich noch mit einem weiteren schlimmen Angriff auseinanderzusetzen. Mit falschem Rat aus den eigenen Reihen. 6, Vers 10 bis 13. Ein Mann aus dem eigenen Volk wollte ihn dazu verleiten, sich ins Innere des Tempels einzuschließen und sich so vor seinen Feinden in Sicherheit zu bringen. Wäre Nehemia auf diesen Plan eingegangen, dann hätte er sich vor seinem eigenen Volk und vor seinen Feinden lächerlich gemacht. Und zwar deshalb, weil er, der doch immer wieder zum Vertrauen auf Gott aufrief, weil er selber dieses Vertrauen dann gar nicht praktiziert hätte. Er hätte etwas ganz anderes vorgelebt, als das, was er seinen Leuten immer wieder gesagt hat. Der Rat von Brüdern und Schwestern in der Gemeinde ist unwahrscheinlich wichtig. Solcher Rat muss aber bis aufs Letzte übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Und deshalb muss für uns immer das Erste sein, dass wir unsere Lebenssituation und die auftretenden Fragen mit Gott besprechen und auf das achten, was er uns in seinem Wort sagt. Nehemia hat den Widerstand gegen sich und seine Arbeit nicht einfach widerspruchslos hingenommen. Er hat reagiert. Und von der Art und Weise, wie Nehemia reagiert hat, können wir viel lernen. Seine Reaktionsweise war geistlich, von Gott geprägt, und diese Art und Weise kann deshalb für uns zum Maßstab für unser eigenes Reagieren auf Widerstand werden. Wir sind ja von unserer menschlichen Natur sehr dazu geneigt, Angriffen entsprechend scharf entgegenzutreten. Inhaltlich ist das sicher auch oft angebracht. Schwieriger wird es bei der Art und Weise, in der wir auf solche Widerstände reagieren. Eine äußerlich harte Reaktion kann sehr leicht unser Zeugnis für Jesus unglaubwürdig machen. Die erste Reaktion des Nehemia angesichts der wirklich schweren Bedrohung ist das Gebet. Nehemia geht von der Erfahrung aus, die der Prophet Elisa lange Jahre vor ihm in einer ähnlich gefährlichen Situation gemacht hat. Elisa sagt damals in Samaria zu seinem verängstigten Diener: Fürchte dich nicht, denn bei uns sind mehr als beim feindlichen Heer. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der ganze Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Elisa und Nehemia wussten um die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt. Stehen wir nicht allzu oft in der Gefahr, zunächst alle möglichen und unmöglichen Hilfsmittel zu bemühen, bevor wir uns an Gott wenden und von ihm Hilfe für unsere Not erbitten? Nehemias zweite Reaktion: Er blieb seinem Auftrag treu. Nehemia baute einfach weiter und ließ sich durch die wirklich sehr schwerwiegenden Drohungen nicht von seinem Plan abbringen. Er blieb bei seinem Ziel, Jerusalem wieder aufzubauen. Er sagt in 6, Vers 3 zu den gegnerischen Statthaltern: Ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Nehemia hatte die wichtige Gabe, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Er hätte sicher genug Gelegenheiten gehabt, nutzlose Diskussionen über alles Mögliche zu führen, was ja heute leider auch innerhalb der Kirche allzu oft der Fall ist. Nehemia hätte damit aber wertvolle Zeit vertan, um dem Ziel näher zu kommen, die Mauer fertigzustellen. Was wäre möglich, wenn wir und alle, die nicht nur dem Namen nach Christen sind, sich ständig klar machen würden, was unsere wichtigste Aufgabe ist? Wir dürfen unsere Anstrengungen nicht drosseln und wir dürfen uns auch nicht durch fruchtlose Grundsatzdiskussionen lahmlegen lassen, wenn es darum geht, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Prüfen wir uns einmal selbst, ob es uns etwas ausmacht, wenn das Werk Gottes liegen bleibt, oder ob wir das gar nicht merken, wenn dieses Werk liegen bleibt. Dritte Reaktion: Nehemia blieb wachsam. Nehemia hat sich zwar durch diese Angriffe der Feinde nicht von seinem Plan abbringen lassen, er hat seine Arbeit weiter fortgesetzt, aber er hat diese Angriffe durchaus ernst genommen. Er hat auf die Angriffe des Feindes geachtet. Und er hat alles getan, was ihm selber möglich war, um die Angriffe zu unterbinden und diesen Angriffen recht zu begegnen. Er hat Wachen aufgestellt und er war so vorbereitet auf diese kriegerischen Angriffe. Und daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Es ist eine Sache, dass wir um etwas beten, dass wir Gott um Bewahrung, um Hilfe bitten. Aber es ist eine andere Sache, dass wir die Möglichkeiten, die wir schon haben, dass wir die auch ausnutzen. Es ist nicht ehrlich, um Dinge zu beten, die uns eigentlich schon möglich sind. Petrus schreibt in seinem ersten Brief Worte, die in unserer Zeit, in der es so viel Verwirrung auch innerhalb der christlichen Gemeinde gibt, unwahrscheinlich aktuell sind. Er schreibt dort: in diesem Zusammenhang der Wachsamkeit: Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Es muss unser Anliegen sein, zu wachsamen und mündigen Christen zu werden, die fähig sind, geistliche Gefahren auch als solche zu erkennen und entsprechend richtig darauf zu reagieren. In der einen Hand die Waffe und in der anderen das Werkzeug. Nehemia fuhr selbst dann noch mit der Arbeit fort, als er gegen den Feind kämpfte. Er vertrat den Grundsatz, das Bauen nie zugunsten des Kampfes aufzugeben. Und wir haben heute auch nicht nur eine Auseinandersetzung zu pflegen, sondern die Gemeinde aufzubauen. Das ist das Erste. Vierte Reaktion: Nehemia hat falsche Anschuldigungen klar und deutlich zurückgewiesen. Nehemia widerspricht den Verleumdungen, die gegen ihn ausgesprochen werden. 6, Vers 8 und 9. Er nimmt nicht einfach alles hin, was andere über ihn behaupten. Übrigens haben das dann später auch Jesus und Paulus so gehandhabt. Als der Diener des hohen Priesters während dem Verhör Jesus ins Gesicht schlägt, da sagt ihm Jesus deutlich: Habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Paulus zitiert die Stadtoberen von Philippi, die ihn unschuldig ins Gefängnis geworfen haben, zu sich, damit sie ihn aus der Stadt herausbegleiten. Damit sollen sie in aller Öffentlichkeit wieder klarstellen, dass Paulus zu Unrecht beschuldigt wurde. Dabei geht es nicht darum, dass ich jetzt Paulus über diese Leute erheben will. Es geht aber um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Wenn Paulus das Evangelium predigt und gleichzeitig wegen irgendeinem Unrecht ins Gefängnis fliegt, dann hindert das die Annahme des Evangeliums bei seinen Hörern. Und deshalb will Paulus, dass das wieder richtig gestellt wird, damit das Evangelium nicht verlästert wird. Und ich denke, wir haben auch heute ganz eindeutig falsche Anschuldigungen zurückzuweisen, wenn es um unseren Glauben geht. Ich habe es immer wieder erlebt, dass dann der Widerstand auch zusammengebrochen ist. Wenn da falsche Anschuldigungen waren und man gesagt hat: Beweise auf den Tisch, und jetzt werden diese Verleumdungen bewiesen, dann waren diese Leute oft sehr schnell wieder ruhig. Und ich denke, wir haben hier auch als Christen eine falsche Bescheidenheit abzulegen. Es geht nicht darum, irgendwelche besonderen Rechte einzufordern. Es geht aber um die Glaubwürdigkeit unseres Glaubenslebens vor den Leuten, die den Glauben und Jesus Christus nicht kennen. Fünfte Reaktion: Nehemia blieb bei seinem zielgerichteten Leben. In 4, Vers 13 und 14 weist Nehemia auf dieses große Ziel hin. Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer weit zerstreut und fern voneinander. Woher ihr nun die Posaune hören werdet, dort sammelt euch zu uns, unser Gott wird für uns streiten. Was sind Widerstände gegenüber dieser großartigen Aussicht, dass Gott ein großes Werk tun wird und dass Gott selber die Arbeit gelingen lässt? Das Bild von der Posaune, das hier gebraucht wird, erinnert uns an den endgültigen Abschluss von Gottes Werk. Wenn die Posaune Gottes ertönt und wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Feind endgültig vernichtet und dann wird der Widerstand endgültig gebrochen sein. Nehemia erfährt Widerstand und er reagiert geistlich darauf. Das Ergebnis seines Handelns ist eine vom Glauben geprägte und durchdrungene Lebenspraxis. Ich möchte zum Schluss diese Lebenspraxis des Nehemia in drei Grundsätzen zusammenfassen, an denen wir uns für unser eigenes Glaubensleben orientieren können. Erstens: Nehemia hat sich nicht dem Stil der Zeit angepasst. Er sagt immer wieder: Ich tat aber nicht so wie die anderen Statthalter. Ich tat es anders. Etwa in 5,15, wo Nehemia sich deutlich von der schlechten Lebensweise anderer Statthalter abhebt. Zweitens sagt Nehemia immer wieder: Ich tat aber nicht so, weil ich Gott fürchtete. Er tat, was er tat, um der Liebe zu Gott willen. Und wir sollten heute das, was wir tun, um der Liebe zu Jesu willen tun. Und drittens, Nehemia stand uneingeschränkt trotz aller Widerstände zu Gottes Plan und zu Gottes Willen. Er hat sich nicht von diesem Plan abbringen lassen. Amen.